mein Plan war eigentlich immer ziemlich so aus Spontanität gesponnen, ja, mhm. Und aber ich lasse nie an der Musik los, ob es jetzt an dem Hip-Hop an sich ist, an der Hip-Hop-Musik als Kunstform oder als DJ oder einfach nur auch als mit Erfahrung und Wissen anderen Leuten zur Verfügung zu stehen.
Mhm.
Da erfinde ich mich auch immer wieder neu.
Podcast Pro Deep.
Die erste musikalische Veröffentlichung von DJ Release reicht bis in das Jahr 1995 zurück und 2022 gehen bereits die Instrumental-EP Lost Files und das Video-Beat-Snippet The Lo-Fi Experience auf seine Kappe. Er arbeitet dabei mit KünstlerInnen wie Kool Savas, Xavier Naidu, Azad, Vega, Sabrina Setlur und darüber hinaus vielen weiteren Frankfurter Newcomern zusammen. In Podcast Budi Nummer 38 sprechen wir darüber, wie er es schafft, sich immer wieder neu zu erfinden, warum Turntablism und Hip-Hop Kunstformen sind und wie sich die Wertschätzung im Umgang mit Produzenten über die Jahre gewandelt hat.
Podcast Budi.
Herzlich willkommen zu Podcast Budi Nummer 38. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, DJ Release.
Hey.
Wie geht's dir?
Super, danke.
Schön, dass ich da sein darf. Wie ihr seht, wir sind heute nicht bei uns im Office, sondern im Studio vom guten Release. Magst du uns kurz ein, zwei Sätze zu dem Studio an sich sagen? Wie lange bist du schon hier? Wie bist du dazu gekommen? Was machst du hier so?
Also zum größten Teil sitze ich hier, guck Fernsehen. Nein, hier ist so mein ganzes Leben, sage ich mal, mein ganzes Hip-Hop-Leben verankert drin. Ich bin seit 10 Jahren in dem Studioraum und hier sammelt sich eigentlich alles an, so aus meiner Geschichte, was ich so gemacht habe und oder von dem ich mich nicht trennen möchte oder was auch immer, von Fotos bis alten VHS-Kassetten etc. Das ist so meine Homebase. Bin auch sehr happy hier drüber und auch sehr stolz drauf auf den Raum und ja, würde auch ungern hier rausgehen, obwohl ich eigentlich so die größten oder für mich persönlich die geilsten Tracks bei mir zu Hause produziert habe. Also das Studio ist immer wichtig, auch gerade wegen Atmosphäre, Akustik und Schlag mich tot und auch die Nachbarn nicht nerven oder so. Aber zu Hause hatte ich dann halt eben immer auch, sage ich mal, ein bisschen, ja, keine Ahnung, hat man so einen spontanen Vibe irgendwie. Und bin sehr oft mit meinem Studio gewandert von Studioräumen wieder nach Hause und dann wieder in Studioräume und dann wieder nach Hause. Und wie gesagt, dann zu Hause sind immer die krassesten Sachen entstanden. Aber nichtsdestotrotz passiert hier auch viel krasses Zeug. Geil. Aus meiner Sicht.
Also auf die Produktion und so werden wir noch eingehen. Sachen, die du zuletzt rausgebracht hast, waren so Beat-Tapes. Aber so die älteste Veröffentlichung von dir, die ich im Internet gefunden habe, die reicht bis ins Jahr 1995 zurück. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Reise. Aber gab es, bevor du hier ins Studio gekommen bist, noch so andere Studio-Spots, in denen du drin warst, die man vielleicht auch kennt?
Ja, jein. Also das hat sich alles so ein bisschen, ja, schon, also das fing recht früh an mit auch schon, wie du schon sagst, die ersten Veröffentlichungen. Also einer meiner ersten Crews, bei denen ich war also so richtig offiziell, es war Variety Pack mit Hassan Anouri, nannte sich damals noch Fast Age, und Templar, der Trumpet. Und wir waren sehr gut, sage ich mal, auch verbandelt mit Roy Marquis, und der auch schon Pionier war in allen möglichen Bereichen, was mit Musik überhaupt angeht, so, ob von Labelarbeit bis hin zu wie vermarktet man sich und überhaupt, also das war schon für Mitte der 90er extrem ja, schon sehr businessorientiert. Und der hatte ein Studio in Neu-Isenburg gehabt, ein Studioraum, und wir waren dann zusammen, gemeinsam sozusagen als Studiopartner da, und das waren so die Anfänge. Und so hat sich bei mir im Kopf dann auch das so manifestiert, um Musik zu machen, brauche ich ein Studio anscheinend. Oder brauche ich auf jeden Fall was Externes. Also als so die ersten Gehversuche, so als DJ mit Scratching oder auch Beats einfach irgendwie zusammenbasteln mit zwei Tape Decks oder mit verschiedenen anderen Arten, das ging schon ziemlich früh los bei mir. Das war so 88, 89 fing so diese Affinität an.
Okay.
Ja, wo ich schon rumgebastelt hatte mit Anlage, Turntables, also keine 1210er oder so, sondern einfach Plattenspieler von meiner Schwester geklaut und so Geschichten. Und keine Ahnung, so eine innere Stimme hat mich da so immer hingeführt.
Mhm.
Plus natürlich auch, man wurde ja schon ziemlich früh damit auch konfrontiert, sage ich mal, mit dieser ganzen Amerika-Hip-Hop-Geschichte schon Anfang der 80er und, oder überhaupt dieser ganze Lifestyle aus Amerika. Ich hole jetzt gerade mal ein bisschen zu weit aus, aber ich jump dann auch wieder zurück. Ja, keine gerne. Angst. Also so dieses ganze USA-Feeling kam dann auch schon Anfang der 80er rüber mit BMX-Rädern und Skateboardfahren.
Mhm.
Dann kam auch langsam so dieses Breakdance hier rüber. Mhm. Ich will das gar nicht so breit treten, weil es wurde schon in etlichen Podcasts und was auch immer was schon beschrieben. Auch hier gerade Breakdance-Szene, Sprüher-Szene etc. Das ist nicht so mein Ding, ganz ehrlich. Ich habe mit 13 mal, glaube ich, ein paar Tage an der Hauptwache Breakdance getanzt, habe gemerkt, das funktioniert gar nicht.
Nee.
Ich habe es eingesehen, ja. Und Bemühungsgrad bin ich auch. Also so, das gehört alles irgendwie zu so einem Lifestyle zusammen,
ja,
der auch so aus den USA uns natürlich, sage ich mal, geprägt hat und auch so beeinflusst hat. Aber so Musik zu kreieren aus verschiedenen Quellen, das hat mich dann so am meisten gepackt.
Mhm.
Auch gerade mit Plattenspielern irgendwas, was eigenes so, oder den Plattenspieler als eigenes Instrument zu sehen, das hat mich super angezogen, mega fasziniert. Und da war ich halt eben sehr oft dann auch zu Hause und hatte da so, habe mir langsam so mein Equipment zusammengesammelt oder wie man es halt eben auch aus verschiedenen Ecken so zusammenbekommt. Und ja, und dann ging das eigentlich schon so Schlag auf Schlag. Dann trifft man so Gleichgesinnte, so wie auch...
Gab es da bestimmte Orte in Frankfurt, wo man sich getroffen hat?
Auf jeden Fall. Die kannte ich aber wahrscheinlich nicht.
Okay.
Keine Ahnung. Also natürlich, klar, in den Jugendhäusern haben sich natürlich auch schon Gruppen zusammengetan und Crews entwickelt, so, oder in bestimmten Stadtteilen, auch Nordweststadt, kennen wir ja alle, oder Ginheim, Nordweststadt, so, dann die Entstehung mit Tone und Asiatic Warriors, woraus die Flame und Assad sozusagen entstanden, beziehungsweise die dann als Gründungsmitglieder, und A-Bomb, die Producers, Adnan ist A-Bomb, keine zwei Menschen, Combat und auch Feedback, der mehr so mit in der Crew mit Tone und ist, Ingo war. Und also ich hatte so auch meine eigene Crew, also jetzt vor Variety Pack, mit Leuten, mit denen ich zusammen war. Die haben halt eben auch alle nur Englisch gerappt und so. Das war ja auch, sage ich mal, so die Grundlage von dieser ganzen Geschichte. Und also ich kann es dir jetzt auch nicht genau sagen. Ich bin auf einmal habe ich mich in Jugendhäusern an den Turntables wiedergefunden oder bei irgendwelchen Hip-Hop-Veranstaltungen, wo ich dann auf der Bühne stand und habe dann für Leute halt eben gescratcht oder was auch immer.
Mhm.
Also ich will es jetzt nicht irgendwie Alterssenilheit nennen oder so, aber man rutscht da so automatisch rein. Und es gab halt eben auch seit den 90er Jahren ein Veranstalter in Frankfurt, also wirklich 90 so. Der hat in der Music Hall, das war ein geiler Laden früher, ein Club, ziemlich groß, der hat dort Hip-Hop-Jams veranstaltet. Das war der Niego.
War das hier in Frankfurt?
Das war hier in Frankfurt, ja. Das war in Frankfurt-West, Bockenheim, im Westend.
Mhm.
Und genau, und da waren halt eben, also da fing das los mit so, nee, ich weiß nicht, ob es losging, aber es waren so für mich gefühlt so die größte Veranstaltung, wo jetzt nur Hip-Hop halt eben war.
Mhm.
Und das war halt eben, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das schon so die Kommerzialisierung war, aber du hattest wirklich sehr viele Anhänger und Fans gesehen dort, Leute, die dort hingegangen sind. So. Und wie gesagt, ich habe zu 50% habe ich es in meinem stillen Kämmerchen gemacht.
Mhm.
Plus halt eben auch mich mit einigen Leuten connected, die entweder war es auf der technischen Art und Weise, wo man sich ausgetauscht hat, wie produziere ich was, mit was, ja, wie recorde ich was, etc. Und natürlich auch künstlerisch an den Turntables, ob es jetzt ein Scratch war oder was auch immer. Das, was ich damals Scratch genannt habe. Und ja, und so kommst du halt eben wirklich von Pontius zu Pilatus irgendwie. Triffst auch andauernd irgendwelche Leute. Ja, und also ich sag's mal so, es war so ein herzliches Miteinander. Mhm. Natürlich gab's Probleme und jeder hatte so seinen eigenen Trouble oder seinen eigenen Beef mit anderen Leuten oder so. Aber im Großen und Ganzen gab's ein großes so untereinander so zusammen machen wollen, so in den Anfangszeiten. Mhm. So. Und so bin ich dann halt eben auch über kurz oder lang dann bei Variety Pack gelandet. Mhm. Und das war dann krass. Ich müsste mich echt nochmal irgendwo hinsetzen und mal so wirklich tief meditieren, wie das eigentlich losgegangen ist, wer jetzt so wirklich die große Initialzündung hatte. Aber so Ende der 80er, Anfang der 90er habe ich halt eben so auch sind zu Freunden geworden, so Assad und auch die Jungs von Asiatics und Tone, Ingo, also so diese ganze Crew.
Ingo ist es, ne?
Ingo ist es, genau. Ja. Und man macht halt eben so zusammen. Also dieses ganze Hip-Hop-Ding, dieses Beats machen, so dieses Vorankommen wollen auch, ja, auch im Kopf so halt eben, oder sich auch austauschen mit, hast du den Sample gehört oder hast du die Hip-Hop-Platte gerade gehört, die gerade rausgekommen ist, etc. pp. So dieses so gegenseitig so, ja, anfeuern ist das schon so, weißt du? Man freut sich, was Neues entdeckt zu haben, und also mir ging's so.
Geil. Bist du in Frankfurt geboren und aufgewachsen?
Also wenn es jetzt scheiße ist, kannst du es rausschneiden. Also ich bin in Offenbach geboren und 10 Minuten später bin ich in Frankfurt gewesen. Meine Mutter hat es leider nicht mehr ins Frankfurter Krankenhaus geschafft, so, sondern ich war dann auf einmal da und ich wurde dann in Offenbach geboren.
Offenbach ist auch Frankfurt.
Offenbach ist sowas Ähnliches. So. Nee, aber also ich sag mal so, ja, ich glaube, ich bin ein richtiger Frankfurter, auch wenn Offenbach im Pass steht.
Gab es so eine Base, wo du gewohnt hast, als es so anfing mit der Hip-Hop-Sozialisation? Also, weil für mich fühlt sich das so ein bisschen an, als wäre da so sehr viel in der Nordweststadt konzentriert.
Oh nee, du darfst mich nicht falsch verstehen. Also da, klar, da ist viel passiert. Mhm. Ja, da waren sehr viele, sage ich mal, interessiert. Aber in ganz Frankfurt kamen Leute zusammen, also aus allen Stadtteilen irgendwie. Ob du sie früher oder später erst getroffen hast, ja, irgendwie, aber es gab immer so die Leute, die denselben Enthusiasmus hatten, so, weißt du, und die hast du dann entweder auf den Jams gesehen oder auf Partys, nennen wir es mal irgendwie, das war jetzt, also, ich bin immer noch Anfang der 90er, so, da waren wir alle noch sehr, sag ich mal, ja, alle zu 80 oder 90% mit dem Kopf noch in dem ganzen Ami-Ding. Mhm. Da waren auch sehr viele Amerikaner auch noch in Frankfurt auch stationiert, in den Bases, und somit war halt eben auch in den Clubs, also da, wo Hip-Hop-Musik lief oder Black Music oder was auch immer, da ist man zum Teil halt eben auch hingegangen. Mhm. Gab es halt eben das Funkadelic mitten in der Stadt, in der Brönnerstraße. Gab in Sachsenhausen auch ein paar Läden, die jetzt spezifisch nur, sage ich mal, Hip-Hop oder auch, ja, also Black Music nenne ich es mal, gespielt haben, von Funk, R&B und was auch immer alles. Genau, aber da entstand jetzt noch nicht unbedingt, sage ich mal, jetzt so diese ganze Szene, sondern da hat sich die Szene halt eben getroffen. Mhm. Und im Großen und Ganzen kann man das auch so sehen wie Angebot und Nachfrage. Weißt du, die Szene wird größer. Also was machen die Clubs oder die Clubbetreiber sagen, okay, dann machen wir da halt eben eine Hip-Hop-Jam oder eine Beatbox-Jam oder eine DJ-Battle oder was auch immer. Und so kam halt eben immer wieder ein bisschen mehr zusammen. Natürlich haben wir uns da nicht alle immer getroffen und keine Ahnung, Gummibärchen müssen gegen geworfen. Logisch, es gab immer wieder auch Reibereien oder was auch immer. Oder einfach Leute, die einen ganz anderen Musikstil verfolgt haben. Mhm. So, ja, und so saß man da halt eben nicht immer zusammen. Aber auf den Grund von deiner Frage zurückzukommen, also Hip-Hop ist überall in Frankfurt und Umgebung, sage ich mal, gewachsen. So, du konntest von Goldstein oder so gab es Hip-Hop-Jams oder Breakdance-Veranstaltungen sogar, bis auch, was weiß ich, wo in Ben-Gurion-Ring da ins Jugendhaus. Mhm. Also überall war irgendwas verteilt.
Wo in Frankfurt bist du aufgewachsen?
In der Mitte, also wirklich immer zentral. Das im Nordend, da habe ich, gewohnt seit Anfang der 70er Jahre. Mhm. Und da war ich dann auch 43 Jahre in der Ecke. Und aus dieser Zentralheit heraus, das ist eigentlich echt schön. Du hast so einen schönen Radius überall hin. Also von der Innenstadt, Hauptwache und so, wo ja auch wirklich was los ist oder auch wo die Clubs sind, bis hin, du hast es dann auch fast genau derselbe Weg, ist dann in die andere Richtung, Nordweststadt oder, keine Ahnung, nach Bockenheim oder nach Bornheim. Mhm. Also somit war es eigentlich echt eine gute Grundlage, so sage ich mal, sich mit vielen Leuten zu vernetzen und zu verknüpfen.
Ja, perfekt. Genau, in der Mitte und dann schön in alle Richtungen raus.
Genau so, ja.
Kannst du für dich zusammenfassen, was Hip-Hop-Kultur für dich bedeutet? Oder was verstehst du darunter? Uff. Kannst du das irgendwie runterbrechen?
Also für mich persönlich bestimmt schon, natürlich, klar. Also es bedeutet wahrscheinlich für viele was anderes so. Also
das ist genau der Punkt, den ich machen will. Deswegen stelle ich die Frage jedem Gast. Weil jeder Gast sagt ein bisschen was anderes.
Ja.
Es ist viel. Aber mich würde halt wirklich interessieren, was es
also ist. Also in allererster Linie ist es für mich so sozusagen erstmal, also klar, es gehört uns allen, ja, aber es ist so meins. Mhm. Ja, also das ist so, da fühle ich mich drin wohl und da kann ich auch ich selber sein. Mhm. Ob es jetzt musikalisch ist oder auch von meinem Style her, etc. Man ist nicht gebunden. So, es beschreibt halt eben irgendwie alles so, was ich damals so wollte, was ich so gefühlt hatte. Ja, auch gerade, wo es mich hingezogen hat, so einfach selber was machen, was Eigenes machen. Mhm. Und es war auch echt erfrischend zu sehen, dass ganz viele Leute so ticken auch. Und auch so diese Generation damals auch so alle so diesen Drang dahin hatten. So, weißt du? Ich meine, ich sag's mal so, gerade jetzt im Bereich von Musik, ich meine, Hip-Hop ist ja eine Lebenseinstellung. Mhm. Das kann man ja so definieren. Ja? Jeder kann sich darin ausleben, wie er möchte, ob es jetzt mit Graffiti ist oder mit Breakdance oder auch mit Musik oder Rap. Und alles zusammengefasst hast du echt immer diesen Überbegriff, es ist einfach eine Art von Kunst. So, ja? Also man kann sich künstlerisch ausleben auf eine ganz andere Art und Weise. Es ist keine bildende Kunst, also ich muss jetzt kein Bildhauer studieren oder ich bin kein Maler in dem Sinne oder jemand.
Keine Ausbildung so.
Man braucht eigentlich im Grunde jetzt keine große Ausbildung, richtig. Das war halt eben auch nochmal so ein Punkt Freiheit. Und damals so, als es alles losgeht, natürlich jede Bewegung, die so startet, das ist so ein bisschen so rebellisch, ja. Und natürlich, wir hatten auch oder ich persönlich hatte halt eben auch so eine Aversion, so ich wollte keine Schlipsträger in meiner Welt sehen, ja, weil ich hatte einfach weite Hosen an oder irgendein T-Shirt oder was auch immer und wollte mich nicht klassifizieren lassen oder irgendwie, dass man mich mustert, so wie ich aussehe oder was auch immer, also was ich jetzt anhabe oder so oder wie meine Haare liegen oder whatever. Sondern ich mache einfach mein Ding. So, weißt du, es ist nicht gebunden an irgendwas. Mhm. So. Und wie gesagt, das habe ich sehr als meins empfunden. Deswegen hat man dann schon so Feindbilder aufgerufen von Leuten, die halt eben nicht in dieses Bild gepasst haben. So dann auch, weißt du, so die ihre eigene Welt hatten. Keine Ahnung, ihre Bankenwelt, wo ich nichts drin verloren habe. Ja, so, das ist nicht mein Ding oder Rechtsanwalt-Welt oder so.
Würdest du sagen, dass das immer noch irgendwie ein Teil ist? Weil wenn ich mir jetzt angucke, wo wir sind, da sind wir Also das sieht so sehr stabil aus, mit Kopf und mit Hand und Fuß und Equipment. Also das ist ja wirklich etwas, wo du investiert hast, und das ist etwas, was eine feste Institution ist. Hat das immer noch diesen rebellischen Charakter für dich, oder ist es mit, oder wie gestaltet sich das mittlerweile für dich in deinem Alltag? Wie lebst du das aus, oder
Ja. Ich lebe es halt eben wieder neu aus, indem ich jetzt meine letzten Releases, sage ich mal, ungebunden einfach raushaue. Einfach Beats, die mir am Herzen lagen, die ich vor 20 Jahren gemacht habe oder so. Also ich meine, alles entwickelt sich ja irgendwie neu. Auch Musik erfindet sich immer wieder neu und so. Und natürlich habe ich immer wieder dieses innere Feuer. Sonst würde ich nicht immer noch hier sitzen und nichts an. Also ich mache ja wirklich nichts anderes, und man hat wirklich in dem Bereich Höhen und Tiefen. Also es ist nicht immer nur alles Gold, was irgendwo glänzt, so, sondern ist auch viel Scheiße dabei, sage ich mal. Aber man muss auch viele Abstriche machen. So, ja. Also ich meine, keine Ahnung. Es gibt immer verschiedene Arten, so, wie man sein Leben gestalten möchte oder was man für Pläne hat. Und mein Plan war eigentlich immer ziemlich so aus Spontanität gesponnen, ja, und aber ich lasse nie an der Musik los, ob es jetzt an dem Hip-Hop an sich ist, an der Hip-Hop-Musik als Kunstform oder als DJ oder einfach nur auch als mit Erfahrung und Wissen anderen Leuten zur Verfügung zu stehen. Da erfinde ich mich auch immer wieder neu. Das ist auch echt witzig so, dass mein DJ oder mein Pseudonymname halt eben Release sowas bedeutet, ja. Immer wieder neu releasen, sich immer wieder neu erfinden, sich immer wieder frei machen, so, weißt du? Das finde ich eigentlich ziemlich passend, so.
Geil.
Und Shoutout raus jetzt mal an Hassan Anuri, denn es war damals seine Idee.
Falls man noch ein bisschen mehr über den guten Hassan erfahren will, dann hört man sich Podcast Brudi Nummer 30 an. Da war der nämlich zu Gast.
Sehr gut.
geil. Aber wie, also bevor wir jetzt wirklich mal zurückspringen in die Anfangstage, würde mich noch interessieren, wie zurzeit so eine Release-Woche oder so ein Release-Tag aussieht. Also was sind Projekte, die du aktuell offen hast, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, sieht teilweise frei und ungebunden aus, so wie noch vor 30 Jahren. So, aber natürlich, ich habe Strukturen dazu gewonnen. Klaro, umso älter man wird, umso mehr Verpflichtungen kommen natürlich mit dazu. Und man will ja auch natürlich aus seiner Kunst oder aus seinem Leben, das muss man irgendwie organisieren. Also ich takte meinen Tag schon. Also keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so, ja, hörte bei mir der Arbeitstag um 5 Uhr, 6 Uhr morgens auf, ob ich jetzt aus dem Club gefallen bin oder aus dem Studio. Jetzt fängt der Tag bei mir um 6 Uhr an. Morgens, ich stehe auf, komme ins Studio. Danke. Manche sagen auch senile Bettflucht oder so dazu, aber also ich fange sehr früh an, damit ich auch viel abarbeiten kann, weil ich sehr viele Projekte, ja, ich mache einfach sehr viel Zeug. Ich nenne es einfach mal Zeug. Auf der einen Seite bin ich bei einem Online-Projekt mit eingebunden, bei einer Online-Firma, die machen Yoga, und da arbeite ich den Ton und die Musik aus und kümmere mich alles, was man mit den Ohren aufnimmt. So. Das ist sehr geil, das ist sehr herausfordernd, das macht super viel Spaß. Und geiles Team, und man lernt auch echt viel in allen möglichen Bereichen dazu. Plus natürlich durch meine Erfahrung jetzt auch im Studio an sich so, recorde ich auch viel. So, also Newcomer-Rapper, Leute, die jetzt anfangen oder schon länger dabei sind, aber noch nicht so wirklich, ja, den richtigen Schritt nach vorne geschafft haben oder so. Da bin ich auch immer gerne, sage ich mal, dabei, wenn es interessant ist. Also sobald es anfängt, irgendwie nervig zu werden oder so, dann säge ich das jetzt nicht bewusst ab, aber da fehlt dann die Euphorie irgendwie so ein bisschen. Und dann natürlich, klar, möchte ich auch die ganzen Sachen, die ich so auch vor Jahrzehnten produziert habe, die ganzen Beats, durch die ganzen Neuzeit-Tools, die man heutzutage hat, ja, das Online, du kannst dich erst broadcast yourself seit YouTube, dann gingen diese Streaming-Dienste los, die eigentlich, auch wenn es immer wieder so witzige Memes gibt darüber, ja, wenn du eine Spotify-Abrechnung siehst als Künstler, möchte ich am liebsten erschießen oder so, aber ich finde auch gerade diese Streaming-Dienste, auch wenn man dadurch jetzt, sage ich mal, nicht dieselben Zahlen erreicht wie früher, wenn du einen Tonträger veröffentlicht hast, aber die haben schon so das Musikding schon so ein bisschen abgefedert. Wenn ich jetzt mal zurückdenke an diese Zeit von 2002, 3, 4, 5, wo diese ganzen BitTorrents oder wie sie alle heißen, so diese ganzen illegalen Downloads, die ja wirklich der Musikindustrie erstmal das Genick gebrochen haben. Und natürlich die großen Künstler, ja, ich nenne sie einfach mal Stamm, die konnten natürlich weiter existieren, aber die ganzen Äste, die dadurch entstanden sind, ja, in jedem Bereich, von Studios bis hin zu kleinen Künstlern oder Musikern, die einfach dazu, die sind halt eben abgestorben. Dann. Und jetzt hat sich alles dadurch auch durch diese Online-Wahnsinn einfach mal, sind sehr, sehr viele Möglichkeiten entstanden, sehr viele Plattformen und sich selber darzustellen. Ja, und da gönne ich mir halt eben auch die Zeit. Also das ist auch etwas, was ich jetzt auch in meine Woche auch für mich selber einbaue, auch wenn es jetzt nicht so monströs erfolgreich ist, aber ich baue einfach, ich remixe oder refreshe einfach meine alten Beats, mache sie einfach aufgrund der Technologie, die ich jetzt auch schon selber habe, wo ich kein großes Mastering-Studio mehr brauche oder so, pimpe ich das alles auf und bringe es halt eben raus.
Warum sind das alte Beats? Oder gibt es auch neue
Beats? Ja, ich mache auch neue Beats, ja, auf jeden Fall. Die kommen demnächst raus. Mhm. Ich wollte erstmal abarbeiten.
Okay, erstmal Haus.
Ja, genau, erstmal so Frieden finden, so, weil ich habe wirklich also hunderte von Instrumentals, so, die ich jetzt einfach so als Instrumental Loop oder vielleicht auch als Instrumental Beat arrangiert raushaue, so wie ich sie damals einfach gemacht habe.
Geil.
Ja, ich muss dazu auch wirklich sagen, klar, es gibt ganz viele super geile Produzenten. Ja, also jetzt alle aufzuzählen wäre natürlich ein bisschen too much, aber ich nenne sie jetzt nicht, weil ich jetzt keine Schleichwerbung machen will, sondern einfach, weil es einfach, wenn ich jetzt drei nenne oder so, dann fragen sich die anderen, warum hast du mich nicht genannt? Ja, aber die machen einfach geilere Beats, so, die so immer, sage ich mal, für Rap oder so gedacht sind. Und bei mir selber, immer wenn ich an einen Beat rangehe, gehe ich dann immer so, also fange ich immer so ein bisschen an, so, wie, was gefällt mir als nicht rappender Künstler, sondern als DJ oder einfach nur jemand, der einen gewissen Anspruch hat an den Ablauf von einem Song. Und somit haben sich halt eben wirklich viele Beats angesammelt, viel Musik, wo eigentlich nie ein Rapper oder ein Künstler oder Sänger damit was anfangen konnte. Was jetzt wahrscheinlich nicht schlecht ist oder schlimm, ja. Ich habe ja genug Sachen rausgebracht, wo Leute drauf gerappt haben. Aber das habe ich halt eben wirklich noch in petto, weißt du? Und
ja, also dadurch hat man jetzt halt die Möglichkeit, dass es zugänglich wird. Also weil nicht nur die Beats, so wenn die auf deiner Festplatte rumliegen, dann kann ich sie nicht hören.
Genau.
In der Vorbereitung, ich habe mir das mal aufgeschrieben, so zwischen 2020 und 2022 hast du 6 sogenannte File-EPs rausgehauen, seien es die Early Files, die Lost Files oder diese Serie von 1 bis 4 bis jetzt.
Genau, genau.
Und das sind meistens so 6 bis 7 Dinger. Und dadurch hat man halt jetzt die Möglichkeit, die sich auch online reinzuziehen, weil wenn sie hier nur auf deiner Festplatte sind, dann besteht die Möglichkeit halt nicht. Und was noch dazu kommt, da können wir so ein bisschen den Bogen spannen jetzt in die Vergangenheit. Es gibt halt, oder du hast jetzt, wann hast du Who the Fuck is Release auf Spotify gestellt? Ist noch nicht so lange her, auch, oder?
Ja, das war sogar das erste, glaube ich, was ich gemacht hatte. Das war vor 2 Jahren ungefähr.
Ja, weil Who the Fuck is Release gibt's hier als Kassette.
Ja.
Und als Vinyl.
Genau, 3 Songs, 3 Titel von dem Who the Fuck is Release Mixtape habe ich auf Vinyl gemacht.
Okay.
Ja.
Genau, und also das gibt mir dann halt die Möglichkeit, da einen Zugang zu finden. Weil sonst, ich habe keinen Plattenspieler, ich habe keinen Kassettenrekorder mehr. Das heißt, bei mir läuft das alles digital. Und
das kommt noch dazu, ja. Also ich meine, mit den historischen Anteil, den ich an dieser Hip-Hop-Entwicklung hatte, ja, erschaffe ich halt eben auch durch meinen Spotify-Kanal jetzt auch einen Zugang, ein digitales Museum, so, weißt du, wo man ein bisschen was hören kann, so, ja, auch wenn es jetzt nicht so super wichtig ist, was ich da gemacht habe, aber es gehört dazu, ist ein Baustein. Und der safe, ist jetzt, und, genau, und der ist jetzt, sage ich mal, hörbar für alle. Alle meine ich echt nur jemand, wenn wirklich nur jetzt neue Generation wirklich nur über einen Streamingdienst, über ihr Handy was hören können.
Ja.
Aber das ist ja schon für mich, sag ich mal, ist ja schon die Krönung der Technologie. Ja.
Also für mich macht das Ganze viel greifbarer. Genau. Weil das kommt dann raus aus so einem, ich lese das nur auf Discogs, hin zu, ich sehe die Cover, ich kann das hören. Mhm. Und dadurch wird es halt immer... ich kriege ein immer besseres Bild davon und das ist voll schön, so zu sehen, wie sich das quasi entwickelt hat und wer da alles so die Bausteine mitgestaltet hat.
Ja.
Den frühesten Baustein von deiner musikalischen Sozialisation, den ich online gefunden habe, war ein SAE-Studentenausweis von 1993, 94.
Ja.
Hast du hier in Frankfurt studiert oder wie?
Genau, ja, studiert, okay, ja.
Oder
also das war natürlich klar, das war eine geile Experience, sage ich mal. Das kannst du dir ja vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt sowas noch nicht sehr populär war oder dass man da auch, ja, dass das auch in den Anfangsfüßen steckte.
Aha.
Also es gab ja auch kein Internet in dem Sinne, wo man sowas recherchieren konnte. Mhm. Ich hatte irgendwann mal so einen Flyer in der Hand und hab das auch über 10 Ecken irgendwie erfahren. Zu dem Zeitpunkt war ich sehr intensiv mit meinem DJ-Zeug beschäftigt, was auch gerade Turntablizing, Scratching angeht. Und da war ich zusammen mit Assad sozusagen, waren wir ein Team, eine Crew und haben eigentlich zu dem Zeitpunkt sehr viel zusammen gemacht. So. Ob es jetzt Beats produzieren war oder halt eben auch einfach nur uns durch die Hip-Hop-Welt durchschlagen und auch durch die Sample-Welt. Und genau, und irgendwann mal kam dieses Thema auf, wir wollten gemeinsam mehr über Produktion lernen. Also wir haben uns gesagt, okay, wie funktioniert jetzt so ein Sampler, womit man das, was man machen möchte, umsetzen kann, ja, was ja auch, sage ich mal, schweineteuer war auch früher, plus der Ablauf oder die Tricks und also wir hatten zu dem Zeitpunkt ja schon produziert, aber wir dachten, da ist immer noch mehr dahinter. Da muss noch irgendwo das große Geheimnis sein oder wie kriege ich die, wie kommen wir an die Special-Informationen ran?
Mhm.
Und dann dachten wir, geil, das hört sich gut an, da wird ein Tontechniker-Kurs angeboten, so, ja, man lernt was über Tontechnik, am großen Mischpult hocken und mischen, machen, tun. Das war sehr, sehr, sehr naives Denken, wenn ich mich noch daran zurückerinnere, weil wir dachten wirklich, wir melden uns da an, kommen da rein, da wartet einer auf uns, ja, der erstmal anfängt zu rappen, hat eine MPC da, macht einen Beat und so. Ja. Und naja, nach diesem langen Prozedere, dass man sich da anmeldet, und das war ja auch schweineteuer in dem Sinne, ja, wir haben uns für diesen Anfangskurs angemeldet und naja, dann waren wir erstmal enttäuscht. Ohne jetzt die SAE oder diese ganzen Produkte, die heutzutage mit verschiedenen anderen Schulen angeboten werden. Aber unsere Erwartungshaltung ist erstmal in den Keller geflogen. Weil das Erste, was wir die ersten 2 Wochen behandelt hatten, war, wie funktioniert das Gehör? Wie funktioniert das Ohr? Und dies und das. Wir haben uns dann irgendwann mal, glaube ich, nach 2 oder 3 Monaten entschlossen, dieser ganzen Sache goodbye zu sagen und Learning by Doing zu betätigen. Vorher war auch schon Learning by Doing, aber es hat halt eben nicht so geklungen, sage ich mal, wie auf unseren Lieblingsschallplatten aus Amerika. Mhm. Aus dem Grunde, das waren alles so Gedankengänge, weißt du? Aber natürlich, in Deutschland war man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so super weit, ja? Also, wenn ich mich noch dran erinnere, auch wie jetzt, wenn ich zurückkomme an meine Breakdance-Idee, da gab es irgendwie im Fernsehen, in Bayern 4, gab es original so wie so ein Fitnesskurs gab es so einen Breakdance-Kurs.
Mhm.
Ja, und das lief halt eben irgendwie so eine halbe Stunde, haben irgendwelche Leute da Breakdance gemacht, so funky warm gezeigt oder wie man sich auf dem Arm dreht.
Mhm.
Und das waren so die einzigen Informationsquellen. Ja? Und die gleiche Art von Information, beziehungsweise auch so, was man sich selber im Kopf zusammengereimt hat, wie das dann eigentlich funktioniert, hatten wir dann auch als Vorstellung von der SAE.
Mhm.
Wie gesagt, wir dachten, da geht die Post ab. Ja?
Mhm. Also,
da stehen nur Leute mit Hip-Hop und bla, Blue oder Produzenten. Aber es war eigentlich sehr ernüchternd dann auch.
Mhm.
Ja? Also ich habe schon ein bisschen was gelernt dort, aber jetzt nicht, sage ich mal, jetzt um Beats zu machen oder so.
Okay.
Da gibt es ja heutzutage so Institutionen wie, keine Ahnung, Pop-Akademie oder so, ja, wo es dann wirklich so spezielle Kurse gibt sogar, so mit Beat-Producing und Logic oder Schlag mich dort, ja. Also es hat sich krass erweitert, das Spektrum.
Mhm. Okay.
In allen möglichen Richtungen. Aber gut, okay, du hast auf Instagram das Bild gesehen. Ich fand es eigentlich ganz witzig.
Ja.
Es passt zu meinem Werdegang. Und ja, habe diesen Ausweis gefunden. Und da dieses Thema ja gerade mit diesen ganzen Medienausbildungen und Tontechnik und Beats machen und so, ist ja schon riesig. Also ich glaube, man hat langsam mehr Beatproduzenten als Ärzte oder Anwälte. Vielleicht, jo, ja. Dachte ich mir, komm, ich poste das mal, dass ich das auch schon mal gemacht habe.
Geil.
Ja.
Cool.
Mhm.
Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, wir springen jetzt mal zu den Punkten bzw. den Releases, die ich mir rausgeschrieben habe, an denen du mitgearbeitet hast.
Mhm.
Und vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Zeit.
Ich versuche.
Vielleicht ein, zwei Sätze dazu verlieren, was so dein Anteil da war.
Mhm.
Und genau, ich habe da so rund 10
Mit Anekdoten Sachen. Oder ohne?
Wir werden sehen, wo die Reise hingeht.
Alles
aber
klar.
Genau, so rund 10 Punkte. Ein paar Sachen kann ich dann hier auch in die Kamera halten. Die haben wir beiseite gelegt. Sachen, die wir schnell gefunden haben.
Ah, ja.
So. Genau, aber hier starten wir einfach mal mit 1995. Da gab's, hast du auf deinem YouTube-Kanal hochgeladen, ein Variety-Pack bei Viva Freestyle-Auftritt.
Mhm.
Da warst du der DJ im Hintergrund und Fast Age und Trumpet haben gerappt.
Mhm.
Und auch an der Platte, die über Rough and Raw damals rausgekommen ist, Laber mir kein Ohr, warst du in den Credits mit vertreten.
Ja, bei einem Song
als
Remix. Ich bin zu den Jungs, hatte ich ja schon gesagt, so mal als meine, so die erste Crew sozusagen dazugestoßen als DJ. Also ich habe die nicht mit denen zusammen gegründet. Die Gruppe Variety Pack gab es schon. Haben damals noch einen DJ gebraucht und ich bin dann dazugestoßen. In diesem Zeitraum war das Album schon fast fertig, sage ich mal. Ja, ich glaube schon. Ja, genau, es war fast fertig. So dass ich da jetzt auch nicht mehr viel zu tun hatte oder mitmachen konnte.
Mhm.
Es gab von der Single Laber mir kein Ohr, gab es dann einen Remix, den ich gemacht hatte. Da habe ich die Produktion gemacht, zusammen mit den Jungs auch. Und die Scratches auch. Und dazu gibt es sogar noch ein separates Video.
Mhm.
Also es gibt zu Laber mir kein Ohr, gibt es von der normalen Version ein Video und auch von dem Remix.
Ah.
Das Video ist aber in den Dungeon von, also hier in dem Loch von YouTube, wirklich so versteckt, das müsste man mal suchen. Also es ist echt schwer zu finden, muss ich ehrlich zugeben. Also wenn du jetzt Variety Pack und, nee, nicht Laber mir keiner, guck mal, siehst du, ich bringe alles durcheinander. Direkt aus der Frankstadt.
Mhm.
So hieß das.
Mhm.
Das war auch der Remix, sorry. So müssten wir es finden. Genau.
Okay.
Genau, also das war so eine meiner ersten Tätigkeiten, hauptsächlich als DJ, für die Live-Geschichten war ich mit dabei, aber dann haben sich natürlich auch durch das gemeinsame Studio Produktionen entwickelt, die aber dann, sage ich mal, nicht mehr, also die kamen dann als zweites Album nicht mehr raus, die Gruppierung, also wir haben uns dann schon, ich glaube, 96 oder so aufgelöst. Dann so, dass dann jeder seine Solo-Wege gegangen ist, beziehungsweise also es kam kein Variety-Pack-Album mehr danach raus und ich glaube, es gab dann auch kein Variety-Pack mehr, so irgendwie, also ich war dann weg und habe dann auch so ein bisschen den Überblick. Okay, das war so die 95er, ja. 94, 95, 96.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, um das zu fragen, aber die Platte ist bei Rough and Raw rausgekommen.
Ja.
Dann habe ich Who the Fuck Is Release ist bei Quiet Force rausgekommen. Mhm. So steht es jedenfalls auf Discogs.
Richtig.
Und dann hast du recht viel auch mit 3P gemacht. Und war das damals so die Labellandschaft? Weil, also bei 3P weiß man recht viel, weiß auch, wer dahinter steckt. Bei Rough and Raw weiß Cast in Lump und Roy McKee der Zweite. Mhm. Und Quiet Force, was ist das?
Quiet Force war ein Unterlabel von Roy McKee. Das war, ja, der hatte also so
Rough and Raw an.
Ja, genau. Also soweit ich mich erinnern kann, vielleicht irre ich mich auch ein bisschen noch, aber Rough and Raw war das Label, wo der Roy die Frankfurter Underground-Künstler sozusagen gesigned hat. Mhm. Darunter liefen dann Variety Pack und The Germ.
Mhm.
Wer waren dann noch? Da war noch Utropic Free. Das war eine Formation, die haben auf Englisch noch gerappt, aber da war Shima mit dabei.
Aha.
Ja. Peace out an Shima.
Da gibt es auch so einen Sampler von denen, wo ziemlich viele von denen.
Genau. Und ich glaube, das war alles so beim Carlo, also beim Roy McKee, war das so unter dem Rough and Raw Stempel.
Mhm.
Und Quiet Force war ein Label auch von ihm, das hat er, glaube ich, danach gegründet, wo er auch mit seinen Ami-Kollaborationen, die er darüber rausgebracht hat, und vielleicht auch seine Mixtape-Reihe. Aus dem Grunde ist dann auch mein Mixtape, Who the Fuck Is Release, dann noch mit diesem Quiet Force-Stempel versehen worden.
Also dann gab es quasi eigentlich nur zwei Labels, wenn man so sagen möchte, im Sinne von Personen, die Labelarbeit gemacht haben oder Institutionen. Also diese Rough and Raw Ecke.
Alles und Roy McKee eigentlich. Und 3P, ja genau.
Und
genau.
3P. Und 3P. Zwei? Ja. Oder gibt es da noch welche, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte?
Zu dem Zeitpunkt gab es, also wir reden ja hier von Mitte der 90er. So.
Mhm.
Da war Roy McKee und seine Labelarbeit im Independent-Bereich so das Einzige hier aus Frankfurt.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Also, falls jemand andere Informationen hat, bitte melden. Genau. und 3P ist auch recht zeitgleich gegründet worden, ist aber auch dann, sage ich mal, sehr straight oder halt eben auch durch die Produktion dann bei einem Major gelandet und hatte dann auch ganz andere, ja, das war ein ganz anderes Standing dann auch was so Verkaufszahlen und Präsenz auch anging. So,
okay.
Ja, also bei, wie gesagt, Quiet Force, Rough and Raw war sehr independent, sehr underground, ja, was ja jetzt nicht qualitativ dann schlechter ist.
Ja.
Aber genau, 3P war dann so ein bisschen mehr so auch, hatte dann durch diese Major-Anbindung, ja, und auch, denke ich mal, auch durch die Art und von dem Konzept der Musik her, dann auch eher zu den Musiksendern im Fernsehen schon ein viel, viel größeres, also ein größeres Aufsehen erregt. So, dass die Videos liefen auch bei MTV und bei Viva. Und somit, klar, gewinnst du Präsenz und Aufmerksamkeit.
Ja. Ach, sieh. Nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, 1997, Roy McKee, der Zweite, DJ Sherry und DJ Release, The McKees Club.
Yeah.
Da sind wir.
Ja.
Kannst du ein, zwei Worte zu der Entstehungsgeschichte erzählen?
Der Roy war auf jeden Fall von der Denkweise her immer, also auch von der Herangehensweise immer sehr weit schon so. Weiter, sage ich mal, von der Umsetzung auch her und hat auch schon ziemlich früh Instrumentalplatten rausgehauen.
Mhm.
Ja, so was man eigentlich aus der Zeit nur von New York kannte.
Das heißt, das ist eine Instrumentalplatte.
Das ist eine Instrumentalplatte, genau. Die haben wir dann zusammen gemacht. Auf der einen Seite, also Seite A sind Beats von Carlo, vom Roy McKee. B-Seite sind Beats von mir.
Aha.
Und die ich damals zusammen im Studio mit Sherry gemacht habe, mit DJ Sherry gemacht habe. Somit sind das eigentlich Beats von uns beide.
Mhm.
Genau, das ist eigentlich ein Instrumentalalbum. ich sag's mal so, nach 25 Jahren die Weiterführung von den Sachen, die ich jetzt auf Spotify raushaue. Mhm. Einfach nur Instrumental Beats.
Ja, das dann schließt sich ja jetzt quasi wieder der Kreis mit so dem ganzen Lo-Fi-Hype, genau, und den Playlisten und, ja, Beats to Study to.
genau.
Da schlägt es ja genau in die Kerbe.
Voll.
Nice.
Ja, ja, ja.
Nächster Punkt, wieder ein weiteres YouTube-Video von deinem Kanal. Ich springe da immer so ein bisschen zwischen den
Releases
und den Videos, weil da sind auch richtig kulturhistorische Schätze.
Danke.
1999, Transformers DJ Crew, du an der Seite von Azad und ich glaube noch einer weiteren.
DJ Person. Dragon damals. DJ
Dragon.
Ja.
Kannst du ein bisschen was zu der Veranstaltung erzählen oder wie ihr euch als Gruppe quasi gefunden habt?
Ja, gefunden, gut. Also ich meine, Assad, wie gesagt, schon sehr lange dieselben, wir hatten schon seit Anfang der 90er dieselben Interessen.
Mhm.
Hip-Hop, DJing, Rap. Und wir haben dann angefangen, also nachdem er sich so ein bisschen distanziert oder auch getrennt hatte von seiner ersten Crew, von den Asiatic Warriors, sind wir so ein bisschen noch enger zusammengerückt und haben halt eben unser DJ-Ding so, sage ich mal, oder das DJing haben wir sehr verfolgt. Das war eine Riesenbewegung mit Innovation ohne Ende. Da kam aus Amerika kamen krasse DJ-Crews, die uns einfach nur geflasht haben, so, weil denen ihre DJ-Sets oder ihre DJ-Performance, was an einen eigenen Namen hat, Turntablism, waren schon wie eigene Produktionen. So, es war wirklich so ein DJing anderes Level, auch von den Scratchings her, wie gescratcht wurde, ganz andere Styles als was wir kannten, so, oder beziehungsweise womit wir groß geworden sind, was wir oder ich auch, sage ich mal, ausgefeilt haben. Und auf einmal bist du in einer ganz anderen Welt, weißt du, wie so, du machst eine Tür auf und auf einmal ist so alles bunt. So, ja, denkst du, okay, krass. Und da waren wir halt eben echt, also wirklich fanatisch, so richtige Fanatiker und haben dann auch diverse Scratch-Veröffentlichungen, also Scratch-Tracks rausgebracht. Also ich hatte ein Feature mit einem Scratch-Track auf dem ersten FFMCs-Tape. Dann haben wir auch ein Mixtape gemacht, okay, um das zu vervollständigen. Wir haben uns damals einen Crew-Namen gegeben, haben uns Transformers genannt. Und es gab noch eine zweite Crew, das waren die Faderheads aus Berlin mit DJ Hype und seinen Kumpels. Ja, also es war so ein freundschaftliches Gedisse auch hin und her, sage ich mal, noch auf, ja, auf jetzt keiner großen Ebene. So, also wir haben jetzt nie bei irgendwelchen großen Battles mitgemacht oder auch bei internationalen Geschichten, so wie ITF oder DMC, Weltmeisterschaften oder so. Also wir haben es so für uns gemacht, haben natürlich auch, wir waren auch auf Tour, wir haben auch ein paar Touren gespielt und so, wir waren Vorgruppe von so ein paar New Yorker Acts auch und so. Und dann kam es halt eben auch dazu, dass noch diese DJ-Kultur auch mit DJ-Battles, auch also im lokalen Kreis, dass die immer noch veranstaltet wurden. Und dann gab es im Nachtleben da diese Veranstaltung, und haben wir gedacht, komm, dann machen wir mit. Als Frankfurter Local.
Ja, halt eben, ja.
Und es war lustig, ja, haben wir sogar gewonnen, sage ich mal. Ja, haben den ersten Platz geholt. Es war auf jeden Fall cool, diese ganze Veranstaltung war einfach eine super Sache. Hat mega Spaß gemacht und dieses Turntablism, wie gesagt, wir haben ein Mixtape noch gemacht, hatten noch ein, zwei Veröffentlichungen, aber dann, ja, diese Art von Skill war dann, sage ich mal, für Assad, war das dann sozusagen das ein Element mehr in seiner Hip-Hop-Kultur und es war, für mich war es halt eben mein Sprachrohr. Also ich habe DJing und Scratchen mehr verfolgt, weil ich auch genauso wie mit Breakdance, mit Rappen talentlos bin, ja, so, aber so meine Art, mich auszudrücken durch Musik und am Plattenspieler, das war so meine Passion dann weiterhin und somit hat sich das nicht offiziell aufgelöst, aber es ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verflüssigt, sag ich mal.
Okay.
Ja.
Cool.
Aber wir haben auf jeden Fall einen Meilenstein mit dem Mixtape und auch mit dieser Battle. Wie du schon sagst, ein schönes Stück Zeitgeschichte. Man sieht ein paar Leute auch, die man immer noch heutzutage so sieht.
Safe.
Assad auf jeden Fall.
Ja, auch der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, selbes Jahr, auch 1999, Who the Fuck is Release, das Tape, was wir jetzt schon mal angesprochen haben, auch in die Kamera gezeigt, wie gesagt, über Quiet Force, und da sind unter anderem Leute wie Tone drauf, Assad, die Binding Squad, Moses Pelham, Chima, die Charps, also Jace und
Jonesman,
dann das Nordmassiv, also quasi wirklich gefühlt jeder, oder 95% alle, die in dieser Zeit irgendwie sich getummelt haben. Da gibt es auch ein kleines Video zu dem, zur Release-Party im Nachtleben. Aber wie ist das zustande gekommen? Hast du da so ein festes Studio und hast die Leute eingeladen? Oder hast du den...
Ja, also jein, nein. Also alles dabei. Also wirklich alles dabei. Ja, das Tape war wirklich, ich sag's mal, dieses Projekt.
Ja.
Hat schon im Vorhinein mehr Welle geschlagen, witzigerweise, als mehr Welle vorher als danach, schon so ein bisschen. Ich hatte das geplant. Ja, natürlich, Roy McKee hat auch mich dazu ermutigt, hat gemeint, ey, was hältst du von einem Producer-Album? Ja, ich hatte ja schon erwähnt, meine Beats zum größten Teil sind nicht unbedingt so für jeden Rapper gleich nutzbar, aber ich fand diese Idee, was Frankfurt zu dem Zeitpunkt zu bieten hatte, interessant aus meiner Sicht darzustellen. Ja, jetzt nicht den Markt oder irgendwelchen Trends nachzuverfolgen oder irgendwelche Beats so nachzubauen, dass sie ins Zeitgeschehen oder in die Szene passen, sondern ich habe einfach meine Beats genommen und mit allen Leuten auf diesem Tape war ich befreundet. Ja, und also wir waren wirklich diese Szene, von der ich auch gesprochen habe. Manche Leute hast du öfters gesehen, manche nicht. So haben sich halt eben eine Szene gebildet oder so. So kam man halt eben zusammen. Und zu dem Zeitpunkt war der Austausch halt eben sehr, sehr rege. Und da kam dann halt eben auch durch Roy McKee halt eben auch die Sache auf, ich sollte ein eigenes Producer-Album machen. Mit dies und mit das, ja, also einfach mit den Rappern aus der, und ich fand diese Idee halt eben auch cool, ja, einfach alle zusammenzubringen, so die, mit denen ich was zu tun hatte und ja, und halt eben auch mal darzustellen zu dem Zeitpunkt, das war wie so eine Zeitkapsel, ja, was auch super ist, einfach zu zeigen, was gab es zu dem Zeitpunkt alles. Ich habe bestimmt auch ein paar Leute da vergessen oder die konnten einfach nicht mit drauf, weil so eine Kassette halt eben auch nur bedingte Spielzeit hat, ja. Aber also dieses ganze Projekt war halt eben eine Herzensangelegenheit und somit, ich habe eine Menge Beats gesammelt und bin halt eben erstmal zu so ein paar Leuten gegangen. Also erstmal zu Tone, mit ihm gesprochen, mit Assad und dann. Und das ging dann halt eben wirklich so, keine Ahnung, das hat dann irgendwie der eine und der andere mitbekommen, auch dann Jonesman und so weiter, ja, und die haben dann, also, die sind dann alle auf mich zugekommen, hey, wir haben gehört, du machst ein Tape und so, können wir damit drauf und bla bla bla, und ich war zu dem Zeitpunkt in der Produktion, war ich dann fast schon frisch bei 3P gesigned worden und hatte da auch schon meine Produktion am Laufen und etc. Das war natürlich dann auch schon, also das war auch ein Punkt, sage ich mal, jetzt keiner, den ich jetzt positiv oder negativ bewerten würde, sondern einfach nur, okay, man hört, Release ist am Machen, am Tun und ist jetzt auch gesigned bei 3P und macht da seine Sachen. Weißt du, so,
ja.
Das ist dann so eine Dynamik, wie so ein Podcast, so, oder irgendwie. Und dann kam ich von Pontius zu Pilatus irgendwie, ja. Ich habe erst den Song gemacht mit Assad und Ton und Kosek, ja, ein Homie auch von uns. Und der hat halt eben auch brutal Welle geschlagen, ja. Und dann ging es halt eben echt ab so. Also der war nicht veröffentlicht worden, aber klar habe ich dann bei mir im Studio, habe ich dann den Charps, Jonesman und den Jace gezeigt, ja. Die so, okay, krass, wir müssen krasser werden eigentlich so, ja. Dann kam noch Carlo, also Roy McKee hat dann noch den Lunafro und noch ins Spiel gebracht, ja, der bei ihm gesigned war und bei ihm auch sehr viele Sachen rausgebracht hatte. Lunafro hat dann zu mir gesagt, ja, er ist gerade mit Cezai, auch aus der Nordweststadt, ein guter Homie von Assad und auch von mir, hat dann gesagt, ja, er ist mit ihm, macht er eine Crew oder die rappen zusammen, ich meine, so super, dann mach doch zusammen den Track, ja. Ja, und über 10 Ecken dann auch hatte dann, ich weiß nicht, ob es Roy McKee war oder jemand anders, der dann gesagt hat, check doch mal Nordmassiv ab. So, mhm. Ja, so, die haben bestimmt auch Bock. So, ja, und die hatten auch Bock irgendwie. Und dann kam halt eben dieses, fast das ganze Kollektiv bei mir mhm. an. Und ich kannte die Jungs ja schon irgendwie, ja, auch befreundet und was auch immer. Aber, man, du kennst es ja bestimmt selber. Man geht abends weg, ja, man sieht die Leute, man trifft, man redet so. Und was weiß ich, wenn es Hektik gibt oder so, ja, und du wirst dann von der Polizei befragt, so, ja, wer hat denn angefangen zu schlagen? Dann sagst du halt eben, ja, der da oder der da, ja, und wie heißt der und wo wohnt der? Ich so, keine Ahnung, ich kenne ihn ja nur vom Nachtleben her, so, und so war es auch mit den Jungs, ja, man kannte sich von den Jams, ich kannte die Vornamen, aber keine Ahnung, wo die A herkam, ja, oder was auch immer, also jetzt keine Kindergartenfreunde in dem Sinne. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann standen dann irgendwie so 8 oder 9 Leute bei mir im Studio damals, ja. Und ich dachte, das ist das Nordmassiv, ja. Mhm. Und so, ja, cool, hier pickt ein Beat, bla bla blu, ja. Okay, die Jungs haben dann Beat gepickt irgendwie und dann meinten dann so 2 andere, ja, ja, wir sind auch eine Crew. Wir sind so ansässig, nicht so, wie ihr seid auch eine Crew. Ja, okay, ja, wir wären auch gern da drauf, so Binding Squad, ja. Das war dann Clark Kent, der Mario und der DJ Catch, mhm. Jonas, ja, so, und dann ich so, okay, pickt euch auch ein Beat, so, ja, ja, und dann gab's noch eine Crew, mit dem Fuego und dem Dean, ja, ich so, wie, noch eine Crew, ich dachte, ihr seid Nordmassiv, ja, war lustig auf jeden Fall, und somit sind halt eben dann auch aus der Ecke halt eben wirklich 3 Songs oder so, 3 Tracks entstanden,
okay, nice.
Die dann auf dem Album, auf dem Tape halt eben dann auch Platz gefunden haben, so,
ja. Welt. Könntest du dir vorstellen, sowas in der heutigen Zeit nochmal zu machen? Also so ein Frankfurt-Sampler, glaubst du, da würde die Möglichkeit oder die Lust bestehen, das irgendwie zu machen?
Also Lust und Bock und überhaupt auf jeden Fall, sehr gerne. Ich glaube aber, also ich habe so das Gefühl, so erfahrungsmäßig auch, dass das, glaube ich, noch schwieriger wird als damals. Mhm. Weil also es war zu dem Zeitpunkt, wo Who the Fuck entstanden ist und auch diese ganze Szenerie, die ja ziemlich frisch und jung war, da hatte man richtig Feuer und Lust, was zu machen mhm. und sich darzustellen und man war happy und also was heißt die happy? Man hatte halt eben, man hatte Bock und war, was ich jetzt sage, will ich jetzt nicht, soll nicht bedeuten, dass es heutzutage nicht mehr so ist, ja. Aber man war ganz anders dankbarer, so. Weißt mhm. du, es war so mehr so, man hat so ein cooleres Feedback bekommen, so nach dem Motto, okay, geil, hier ist der Verse, ich sag's einfach mal platt, hier ist der Verse, mach was Geiles draus, wir wissen, das wird cool. Verstehst okay. du?
Mehr Wertschätzung. Mhm.
Ja, mehr. Oder mehr Vertrauen in die Arbeit okay. und sagen, einfach auch loszulassen, ja. Mhm. Aus Erfahrung der letzten 5-6 Jahre mit Newcomern aus allen möglichen Ecken und so, man merkt, dass heutzutage der Informationsfluss so dick und groß ist, ja, und auch wie man sich darstellt, so auch sehr vorsichtig behandelt wird, so, ja, dass mir das, glaube ich, jetzt etwas zu anstrengend wäre, auf jeden seiner eigenen Bedürfnisse eingehen mhm. zu wollen, ja. Und so würde ich auch gar nicht meine Arbeit widerspiegeln, also können, ja. habe ich das Gefühl, ja, ja. weil man auch aktuell sehr viel, ich meine, produzieren ist kein Geheimnis mehr, ja, YouTube, du gibst einfach irgendwas ein und schon hast du alles, weißt du, oder du holst dir einfach ein Beat und schlag mich tot und aufnehmen kannst du mit deinem Handy, also es ist alles sehr vereinfacht, komplett vereinfacht. Und dadurch ist auch der Anspruch und das Wissen auch gewachsen, ja. Mhm. Und wenn ich ein Produkt oder ein neues Projekt, was DJ Release, Who the Fuck Partout, nennen wir es mal so, sein sollte, dann bräuchte ich einfach nur Verses und Vertrauen mhm. und fertig so, ja. Mhm. Aber ich glaube, viele lassen ungern los, weil mhm. sie denken, sie sind auf dem wacken Beat oder es ist jetzt nicht mehr der neueste Trap oder schlag mich tot, ja. Also, um es kurz zu machen, es wäre mir zu anstrengend.
Ja, ja tatsächlich habe ich das schon fast vermutet, aber mhm. ich wollte mal fragen. Kannst du mir was zu deiner Zeit bei 3P erzählen? Wie lange warst du da? Wie bist du da hingekommen?
Ich glaube, der Podcast ist gleich vorbei. aber ich halte es kurz, ja. Ich kann dir sehr viel erzählen.
Wie lange warst du da?
Also gesigned, das ist 1998 ging es los. Mhm. Ja, ich glaube, Vertragauslauf war dann 2006 oder 2007. Mhm. Irgendwie sowas. Also man kann schon sagen, es waren 8 schöne Jahre, so in dem Sinne. Und auch sehr, waren schöne, erfolgreiche Zeit dabei, sehr interessant, sehr viel gelernt auch, natürlich, klar, nicht nur über das Geschäft, auch menschlich auch, ja, Zusammenarbeit mit ganz vielen verschiedenen Seiten der Musik auch so, ja, ich meine, Moses hat auch mit seinen Projekten, ob es jetzt Glashaus ist oder Sabrina oder auch noch in den Anfangszeiten, wo ich dazugestoßen bin, war auch noch Xavier unter Vertrag, sehr viel mit Live-Bands gearbeitet und die Live-Musiker, die kamen ja auch aus anderen Ecken. Also es war eine sehr interessante Zeit. Mhm. Ja, würde ich nie missen wollen, egal was für ein Ansehen damals oder heute oder was auch immer mit 3P oder vielleicht auch mit Moses selber ist, aber es ist alles gut. Ja. Witzigerweise, ich hatte ein Projekt bei Sherry, bei DJ Sherry, angebracht damals. Also der hatte ein Studio, ich mach's mal noch kürzer. Sherry hatte ein Studio, über einen Freund habe ich ihn kennengelernt. Wir haben angefangen zusammen aufzulegen. Also er hat mich mitgenommen in seine Club, zu seinen Club-Gigs. Somit habe ich dann auch irgendwann mal ein paar Club-Gigs alleine gemacht. Und genau, wie so ein gesundes Wachstum. Er hatte auch ein eigenes Studio, was ich zu dem Zeitpunkt in minimalster Form hatte. Also ohne Mikro, sondern ich konnte einfach nur Beats bei mir zu Hause produzieren. Und ich habe Sherry ein Künstler gezeigt, der zu dem damaligen Zeitpunkt, sage ich mal, so den Zeitgeist getroffen hat. Nennt sich immer noch Bruder Sven. Mhm. Den habe ich auch schon viel früher kennengelernt. Und dann über 10 Ecken kam er wieder in Kontakt. Sven hatte mich gefragt, so, ey, ich würde gerne wieder ein paar Songs machen, ich würde gerne ein paar Tracks machen, so, oder ob ich eine Idee hätte, habe ich gemeint, du, ich habe gerade jemanden an der Hand mit dem Studio. Wenn du willst, wir können mal hingehen. Ja, der Typ sucht immer, also Sherry, sucht immer irgendwie interessante Projekte. Ich bin auch immer offen für alles, so. Und genau. Und dann waren wir bei ihm, Sherry fand ihn cool. Und ich war ja aber auch zu dem Zeitpunkt mit Assad, ja, mit meinem DJ-Ding ja zusammen. Und somit kam es irgendwann mal, dass wir alle irgendwie ins Studio gegangen sind. Also Sven, Aufnahmesession beim Sherry gemacht und ich war mit Assad dann unterwegs und gemeint, komm, hast du Bock mit zum Sherry zu gehen? Können wir ein bisschen chillen, was auch immer. Beats machen, bla 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 blu. Und als kleine Anekdote noch, Sherrys Studio war damals im Souterrain, oder im Keller von der alten 3P Villa in Rödelheim. Also das heißt, Moses und das 3P Label war im ersten Stock. Mhm. Im Erdgeschoss war die Booking Agentur, worüber Sherry gebucht wurde, und er hatte dann unten im Souterrain sein Studio. Mhm. Ja, lange Rede kurzer Sinn, wir waren alle im Studio, haben Musik gemacht, ja, und durch das Souterrain, hatte so Wintergartenfenster. Mhm. Und auf einmal rappt Sven so, ja, seinen Text. Und wir so alle voll mitten dabei. Auf einmal meint der Sven so, ey, hier gucken irgendwie so zwei Typen durchs Fenster. Und wir schon so, was, wer? Wieso? Wer stört uns hier, weißt du? Ja, dann war das Moses und Thomas, die sich so gewundert haben, was, wer rappt denn da in dem Souterrain? So, ja. Naja, und so kam das halt eben alles irgendwie zustande. So, ja, die haben geklopft, kamen rein, haben gemeint, was geht denn hier ab? Warum wissen wir nicht, dass bei uns im Keller irgendwie Musik passiert? Ja, naja, und dann kam halt eben eins zum anderen. Ich glaube, mit den anderen Geschichten können wir jetzt noch mehrere Podcasts nur bei 3P-Zeiten füllen, aber so bin ich zu 3P gekommen, um da mal einen Punkt zu machen. Ja, hatte dann das Bruder Sven-Album da, hatte dann noch einen super krassen, geilen Newcomer, Jay Love, der dann zu dem Zeitpunkt dazu kam, ja, mit dem sein Solo-Album hatte ich auch ja 6 Songs drauf, also auch das halbe Album produziert. Und ja, so ging dann diese 3P-Zeit los. Ja, und dann wurde ich als DJ, als Live-DJ halt eben in verschiedene Projekte von Moses eingebunden. Wie ich habe mal bei Xavier auf ein paar Konzerten DJ gemacht, dann bei Sabrina habe ich auch mal ausgeholfen.
Bist du auch in einem Video von ihr zu sehen?
Ich bin auch mal in einem Video dabei. Das war aber erst später. Das war dann schon so 2004, glaube ich. Das war dann, ja, aber bei den zu den Anfangszeiten war das Netz noch so erstmal gucken, wo was reinpasst. So, da ging es erstmal um Produktion. Mhm. Genau.
Okay.
Ja.
In Anbetracht der Uhr würde ich, glaube ich, noch auf ein, zwei Sachen hier drauf eingehen und dann gerne. Machen wir langsam den Deckel zu.
Jo.
Also ich glaube, auf der Kamera sieht man es nicht, aber hier hängen ein paar goldene oder sogar Platinplatten, ich weiß es nicht,
ja.
Von Xavash und von Xavier Naidoo.
Mhm.
Sind das so deine erfolgreichsten Projekte, was so die Verkaufszahlen angeht?
Ja, also von Verkaufszahlen her schon.
Mhm.
Aber es gab auch bei 3P Produktionen, die waren sehr, sehr erfolgreich. Die haben halt eben zu dem damaligen Zeitpunkt nicht diesen Platin- oder Goldstatus erreicht,
mhm.
aber haben da auch angekratzt. Aber also für mich persönlich ist eigentlich jede Produktion erfolgreich, so, weil sie ist rausgekommen, Leute können sie hören. Ich bin zufrieden, ich bin auch dankbar darüber, dass man sie rausbringen kann, dass es gehört werden kann.
Mhm.
Also für mich ist eigentlich alles erfolgreich. Klar, Auszeichnungen gehören dazu, ab einem gewissen Grad funktioniert das Geschäft. Und aber wenn du jetzt nur platt und rein Zahlen wissen willst, ja, bei meiner Seele der Song und auch das Savage-Album, die haben sich, sage ich mal, sehr viel verkauft.
Gibt es gewisse Projekte, auf die du besonders stolz bist?
Eigentlich auf jedes so.
Mhm.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Vielleicht einfach, um es noch vollständig zu machen.
Tata!
Ja, noch zwei Sachen.
Das liegt dir am Herzen, gell?
Also Freunde der Sonne liegt mir am Herzen.
Ja.
Da haben wir hier schon immer die CD. Und Vega Chaos. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen in zu die Freunde der Sonne Projekt? Das ist ein legendäres
Ding. Das war was ganz Spezielles.
Ja. Ja.
Das ist was ganz Spezielles. Ich meine, da gehören einfach auch, um die Geschichte oder um alles zu vervollständigen, gehören auch die anderen drei eigentlich dazu. Aber ich übernehme jetzt einfach mal die Kurzfassung. Eine spontane Idee. Das kam 2002 raus. Durch die Produktion bei 3P und den Catch und gut, den Illmatic sowieso, natürlich, klar, durch 3P kam da bei mir die Verbindung. Also wir waren ja auch ein Produkt, also er hat auch bei mir produziert oder aufgenommen und ich habe produziert für ihn. Durch mein Who the Fuck is Release Tape bin ich auch sehr, also sehr gut befreundet, auch dann mit einem Catch zusammen.
Mhm.
Also wir haben uns da auch produktionstechnisch und auch menschlich haben wir uns super verstanden. Und Savage habe ich dir ja auch schon, aber nicht in dem Podcast, aber privat erzählt, dass ich den auch schon länger kenne.
Ja.
Und ja, so ist also die Verbindung. Wir waren sozusagen alle befreundet. Mhm. Und Savage hatte an dem Tag hatte er ein Interview beim HR, bei einer Hip-Hop-Show. Und Costa war auch in der Show und wir haben das im Radio gehört. Der Jonas, oder Catch, hat mir gesagt irgendwie, guck mal, die sind gerade im Radio, wollen wir die besuchen gehen.
Mhm.
Ich so, ja klar, lass mal Hallo sagen. Ja, HR3 ist ja hier bei uns in die Ecke. Und keine Ahnung, irgendein wilder Teufel hat den Savage geritten und er hat dann im Interview so gesagt, so, ey, hier kommen gerade meine Homies, bla bla, ja, Release, Catch, bla. Und er so, ja, wisst ihr was, wir machen ein Special für euch in der Show, weil die Show ging 2 Stunden, ja, und Savage hatte schon so 40 Minuten Redezeit gehabt, also es war schon so 40 Minuten und danach sollte erstmal ein Break kommen, ja, und hat dann gemeint, wisst ihr was, wir gehen jetzt mit den Jungs ins Studio und machen jetzt spontan einen Track für euch, wir mischen den in einer Stunde, mischen wir den, nehmen den auf und kommen zurück ins Radio und spielen den dann da, ja. Und wir nicht so, okay. Und Catch so, ja, geil, und alle so, okay, let's go, okay, also klar, da willst du ja nicht irgendwie der Spielverderber sein, sondern es ist eine geile Sache irgendwie, lustig. Wir ins Auto, ins Studio gerast, schnell irgendwie ein Beat gesucht, die Jungs haben schnell geschrieben, aufgenommen, recorded. Ende vom Spiel, wir sind zurück zum HR und die Radioshow war wirklich eine Minute schon vorbei.
Aha.
Ja, keine Sendezeit mehr, wir konnten den Song nicht mehr spielen. Aber die Jungs von der Show haben halt eben gesagt, ja, lasst ihn doch hier den Song, den Track. Wir spielen beim nächsten Mal so als Goodie. Und ich so, ja, super. Aber alleine nur durch diese Aktion, wir waren alle so voller Hormone auf einmal. Ja. Das war so krass, ey. Wir können die Welt rauskugeln, weißt du was? Wir gehen zurück ins Studio und machen ein ganzes Album in 24 Stunden. Ja, dann kam halt eben eins zum anderen so. Und es wurde immer verrückter. Und wir haben es wirklich dann, in 24 Stunden haben wir das alles gemacht so. Ich muss dazu sagen, ein paar Beats waren schon fertig, aber 3, 4, 5 Beats haben wir live gemacht auch. 100%. Ja. Krass. Und aufgenommen, gemacht, getan. Ja, und dann wollten wir uns da auch nicht mehr abbringen lassen. Und dann haben wir nur noch das Geschäftliche geregelt sozusagen. Wo kommt es raus? Wie machen wir das? Independent, Underground. Ja, und dann, also das ging einfach, das ging dann durch die Decke. Geil. Es ist ja sogar immer noch im Umlauf, so im Munde halt eben. Ja. Es gibt es nicht auf Spotify leider, es gibt es digital leider nicht anzuhören. Und was man so auf YouTube findet, sind auch nur so, sag ich mal, Versionen von Fans oder so, die so private Kanäle haben. Ich glaube, CD kann man noch auf Amazon kriegen. Ich hab sogar noch 25 Promo-CDs. Die schenke ich dir. Die kannst du haben. Ja.
Vielen Dank.
Ja, ich würde dir auch gerne das Vinyl abtreten, aber du hast mir A schon gesagt, du hast A keinen Plattenspieler und B ist es auch meine letzte. Alles aber die gut. CD kannst du gerne, sehr gerne sogar.
Geil.
Ja. Okay, das war jetzt die kleine Anekdoten-Story von Freunde der Sonne. Falls einer von den anderen drei das jetzt hört und noch eine Side-Story hat, wo ich vielleicht dich vergessen habe, bitte melden.
Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, erklärst du noch kurz, was dein Beitrag bei dem guten Stück hier war und dann machen wir den Deckel zu.
Gerne, gerne. Also, das hat mich sehr gefreut, sage ich mal, dass es eine Anfrage kam von dem Manager, Simon, dem ich auch schon sehr lange befreundet bin.
Ich muss sagen,
von Vega
Chaos.
Vega. Vega, genau. Und Vega kannte ich auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich richtig, also privat oder so, sondern auch nur von seinen Produktionen her. Und vielleicht sind wir uns auch mal ein, zwei Mal irgendwie über den Weg gelaufen oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Simon hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein Feature zu machen auf einem Track von dem Album. Mhm. Und ich so, was für ein Feature? Ich meine, was kann ich denn? Also, was kann ich denn machen, um zu featuren? Und dann meinte er, ich soll die Hook scratchen. Ich so, okay, alles klar. Mhm. Und hatte eine kleine Vorgabe, aber auch Freiheit, ob ich irgendwas finde. Genau, und so kam das zustande. Also habe mich da hingesetzt und habe halt eben die Hook gescratcht. Hook scratch Parts so zusammengesetzt aus verschiedenen einzelnen Wörtern. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt auf jeden Fall. Da sind auch coole Features ja auch drauf und so. Und Vega macht super geile Mucke. Und ich bin sehr gefreut über die Anfrage und auch, wie gesagt, dass das dann da drauf kam. Sehr geehrt. Und so Hook-Scratchings oder so, beziehungsweise überhaupt Scratchen tue ich auch aktuell immer noch. Und wenn es zu einem Song passt und wenn es mir Spaß macht oder wenn der Song nach mir ruft, mache ich das auch immer noch gerne. Habe auch bei diversen anderen aktuellen oder weniger aktuellen Produktionen auch Scratches gemacht, so, wo ich auch nicht unbedingt gelistet werden muss. Ich fühle mich beruhigt, wenn es dem Song zugute kommt.
Okay, nice.
Ja, ich hoffe, das passt alles in deinen Podcast.
Ey, ja, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank.
Ich danke
dir. Für die ganzen Einblicke. Liebe Leute, wir haben jetzt einen kleinen Ausschnitt von dem zu hören und zu sehen bekommen, was der gute Mann gemacht hat. Es gibt auch noch ein paar aktuellere Produktionen, wo er sich lieber im Hintergrund hält, aber auch jetzt ist so in der Frankfurter Rap-Szene und was die Newcomer aus der Ecke angeht. Noch einiges mehr von dir, was wir jetzt nicht angesprochen haben und ansprechen konnten, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen reingepiekst und konnten so ungefähr ein Gespür dafür entwickeln.
Auf jeden Fall.
Von daher vielen, vielen Dank und wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, mein Lieber.